Kaffee im Katheter, der etwas andere Pflegepodcast. Wir sprechen über das, was dich außer Kaffee in der Praxis weiterbringt. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Enrico, zum dritten Mal heute hier an der Ernst-Abbe-Hochschule in unserem Podcast-Raum. Wie geht's dir?
Auch vielen herzlichen Dank. Mir geht's super. Und dir selber auch?
Auch gut. Ich freue mich auf unseren Podcast, vor allem auf das Thema heute. Heute wird's nämlich haarig. Last but not least sozusagen. Heute reden wir über Komplikationen und Sonderfälle. Also unter anderem.
Das klingt sehr interessant.
Ja, also ein Sonderfall ist zum Beispiel die Notfallsituation. Wir hatten es in der Folge 2 schon mal angerissen. Da kann man sicherlich nicht auf alle hygienischen Vorsichtsmaßnahmen sozusagen Rücksicht nehmen. Aber was sollte man mindestens machen, auch im Notfall?
Man sollte immer sterile Handschuhe tragen und desinfizieren. Das auf jeden Fall.
Ja, da hast du
und
ein wahres
Wort geschafft. Katheter verwenden.
Und genau, also nicht ein Baumaterial, sondern bitte den guten Katheter. Mindestens Latex mit Silikonüberzug. Ja, aber klar, in der Notfallsituation ist es ein bisschen, muss es schneller gehen. Ne? Da kann man vielleicht auch die Patientenaufklärung, muss man ein bisschen hinten runterfallen lassen oder vielleicht hinten anstellen. Weil man muss einfach schnell reagieren, es muss schnell erfolgen. Und da kann man eben nicht auf die auch wichtigen Sachen sozusagen achten.
Wobei, ich habe ja jahrelang in der Notaufnahme gearbeitet und es ist niemals vorgekommen, dass man nicht hygienisch das Ding reingelegt hat. Es sei denn, derjenige war 1,60 Meter groß und wog 180 Kilo, wo wir dann zu fünf oder sechs an der Patientin oder Patienten standen, um da dann sozusagen die Fleischesberge beiseite zu schaffen, um dann die Einsicht zu gewinnen. Genau.
Ja, und habt ihr es dann geschafft?
Ja, ich habe es geschafft, den Katheter zu legen. Natürlich nicht mehr steril, weil man nichts mehr gesehen hat und man nur damit beschäftigt war, irgendwie die
Masse
beiseite zu halten.
Ne?
Weil mit dem gewissen Gewicht kommt es natürlich auch dazu, dass sich insbesondere bei Frauen viel Gewebsflüssigkeit dann auch in den Labien, sowohl in den äußeren als auch in den inneren staut. Und man denn aufgrund dieses aufgedunsenen Gewebes einfach gar keine richtige, gute Einsicht mehr hat.
Ja, das ist natürlich ein Punkt. Und da kann ich auch gleich aus dem Nähkästchen plaudern. Mir ist es schon mal so gegangen, da war ich am Ende meiner Ausbildung sozusagen, am Anfang meiner Arbeitskarriere sozusagen, wo ich schon in der Ausbildung Katheter gelegt habe, aber jetzt nicht wahnsinnig viel. Und dann stand ich vor dem Patienten und sollte das jetzt machen und war ja auch die einzige Person, die da war. Und dann habe ich mich so gefragt, weil die Anatomie eben nicht war, wie in unseren Simulatoren und im Lehrbuch, wo muss ich denn jetzt rein? Was ist da der Eingang? Und dann kam ich mir wirklich so ein bisschen dumm vor, dass ich mir jetzt diese Frage stelle. Aber das ist tatsächlich gar nicht so unhäufig, sage ich mal, in der Praxis, oder?
Nee, das ist relativ häufig der Fall. Ich hatte das ja auch in der zweiten Folge schon angesprochen gehabt, dass die Anatomie der Frau so konzipiert sein kann, dass aufgrund der Beckenbodenabsenkung im Alter oder durch einen Uterusprolaps einfach der entsprechende Weg oder der Eingang in die Harnröhre verlegt sein kann oder aufgrund dessen in der Embryologie, in der Entwicklung des Körpers einfach die Anlage links oder rechts oder intravaginal passieren. Das kann man vorher nicht unbedingt wissen. Deswegen ist es umso wichtiger, bevor ich eine Katheterisierung vornehme, bei der Reinigung schon darauf zu achten, wo finde ich denn welche Körperöffnung potenziell. Kann ja auch sein, durch eine Tumorerkrankung oder bei Morbus Crohn, bei chronischen Darmerkrankungen durch ganz, ganz viele Entzündungsprozesse, dass sich dort Fistelgänge gebildet haben. Und ich deswegen auch nicht sagen kann, ist das jetzt eher ein Fistelgang, der irgendwo in den Körper mündet, vielleicht sogar in den Darm. Oder ist es die Uretra oder ist es was anderes? Ja, deswegen.
Und wenn ich jetzt so eine Unsicherheit habe, beispielsweise mit einem Fistelgang oder sowas, wie würdest du denn dann jetzt raten, vorzugehen? Also würde man dann vielleicht den Katheter gar nicht legen und dann eher, weiß nicht, suprapubisch? Oder also wenn ich nicht sicher bin, wo es hinführt, ich kann ja nicht wahrscheinlich blind reingehen, oder?
Viel kaputt machen in der Hinsicht kann man nicht wirklich. Aber wenn ich mir nicht sicher bin, kann ich es, wie gesagt, als Pflegekraft immer remonstrieren, dann ist der Arzt halt dran. Und dann muss der Arzt halt, und wenn man denn Arzt ist, so wie in meinem Fall, dann muss man halt nochmal überlegen und schauen, okay, mache ich jetzt vielleicht vorher nochmal eine Bildgebung und versuche mir verschiedene Gänge darzustellen, wenn es jetzt wirklich so ist, dass derjenige dort Fistelgänge hat. Die würde man eventuell sogar mit Kontrastmittel anspritzen, damit man dann sehen kann, okay, da und da geht was hin. Das ist jetzt nicht die richtige Öffnung oder der richtige Gang, wo ich hin möchte. Oder aber ich mache einfach die Probe aufs Exempel. Probieren geht über Studieren und dann nehme ich halt einen möglichst kleineren Katheter und schiebe den nach vorne und versuche da nicht gewaltmäßig etwas anzuwenden, sondern wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Und dann kann ich immer noch sagen, okay, jetzt brauche ich den Urologen, um vielleicht eine suprapubische Anlage zu generieren.
Okay. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, nur so ein bisschen indirekt bei dem Anziehen der Handschuhe, ist der Eigenschutz. Ich denke da an gewisse übertragbare Krankheiten, die über Schleimhäute übertragen werden. Wie ist da die Häufigkeit? Gibt es da irgendwas, was du aus deiner Erfahrung erzählen kannst? Wenn ich jetzt so an HIV zum Beispiel denke, muss man da besondere Vorsicht anwenden oder...
Also bezogen auf HIV, da haben ja ganz viele immer ganz doll Angst vor, das zu kriegen. Diesen Schuh kann man ziehen, weil HIV ist an der normalen Umgebungsluft schon inaktiviert. Das ist so vulnerabel, dass das einfach abstirbt. Außer es sei denn, ich habe jetzt ganz, ganz viel blutigen Urin, und mache jetzt eine Katheterisierung, habe eine offene Wunde und habe keine Handschuhe an. Dann kann natürlich was passieren. Aber dadurch, dass man sich eh ständig die Hände desinfiziert, davor und danach, ist das Risiko relativ gering. Bezogen auf irgendwelche Hepatitis-Viren, da muss man auch wieder ein bisschen vorsichtiger sein, klar. Insbesondere, wenn man irgendwelche Wunden hat. Aber selbst wenn man Handschuhe trägt, dann ist die Kontaminationsgefahr geringfügig. Deswegen ist da der Eigenschutz durch Handschuhtragen ausreichend.
Und wir haben ja gelernt, selbst in Notfallsituationen müssen es mindestens Handschuhe sein.
Genau.
Ja, Enrico, plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir haben es vorhin schon gehört, du hattest mal eine adipöse Patientin, wo es etwas schwieriger war, Zugang zu erlangen. Was hast du noch so erlebt?
Ich hatte meinen adipösen Patienten gehabt. Der war schon beidseitig Oberschenkel amputiert oder zumindest die eine Seite. Die andere Seite war auch schon kurz davor, wog trotz der Amputation noch 230 Kilo und konnte aber noch relativ gut seine Körperproportionen nach oben richten, weil ich ihn gebeten habe, mich doch bitte zu unterstützen und brauchte doch 10 Minuten, ehe ich den Penis gefunden habe, weil durch diese entsprechenden Massen, man muss ja auch noch dran denken, sowohl der Hoden als auch ein Teil des Penises sind ja durch die innere Bauchwand fixiert. Und wenn dann die Massen, das Fett sozusagen, die Muskulatur sozusagen in eine andere Richtung positioniert, dann zieht sich das ganze Gewölbe sozusagen nach innen. Und dann brauchte ich halt 10 Minuten, war danach schweißgebadet und habe ihn dann aber gefunden. Da kam dann wieder nach draußen. Hatte dann natürlich leider Gottes noch eine Phimose, eine Vorhautverengung, wodurch das ganze Prozedere auch nicht verbessert wurde und der Katheter auch nicht steril legbar war. Weil immer, wenn man eine Phimose hat, muss man natürlich versuchen, möglichst das Smegma, was sich ja innen drin bildet, das sind ja nichts anderes als Drüsenreste und Hautabschilferungen, zu entfernen. Das führt häufig zu Mikroentzündungen, kann im schlimmsten Fall auch mal ein Peniskarzinom verursachen bei den Leuten. Und deswegen ist es wichtig, das zu entfernen. Kann man dann aber häufig nicht, wenn es doll phimotisch verlegt ist oder ist ja fast wie so eine Vernarbung. Und dann muss man versuchen, entweder mit den Fingern sich die Harnröhre darzustellen oder was mir auch mal ein Freund angeraten hatte, sich eine Flexüle zu nehmen, den Stahlmann da rauszuziehen und dann sozusagen mit dieser relativ starren Plastikvorrichtung sich dann die Harnröhre darzustellen wie in Seldinger Technik und darüber den Katheter einzuschieben. Ja. Ich habe es einmal versucht, über diese Technik, mir ist es nicht gelungen, mir ist es eher da gelungen, die Eiche so zu greifen, dass ich die Harnröhre in der Mitte hatte und dann sozusagen versucht habe, den Katheter über die Fingerspitzen dann sozusagen dort hinein zu manövrieren.
Ja, genau. Das ist natürlich ein super Sonderfall. Ne? Und ja. Hast du das erfolgreich durchführen können?
Ich habe es erfolgreich geschafft, ja. Und es lief dann auch gut. Urin und der Patient war glücklich, weil endlich die entsprechende Spannung und die Schmerzen weg waren.
Ja, das ist natürlich ein gutes Ergebnis dafür. Es ist ja auch nicht einfach, mit diesen Patienten zu kommunizieren. Ne? Man hat, das kenne ich aus eigener Erfahrung, wenn man so etwas stämmigere oder sehr stämmige Patienten vor sich hat, oftmals so eine gewisse Reaktion im Kopf. Jetzt kriege ich das alles hier nicht, irgendwas, was man gerne sagen würde, was man ja aber mit dem Patienten so nicht reden kann. Oder man kann ja auch nicht rufen, hier, kommt mal alle her, ihr müsst das mal alle mithalten. Das kann man ja nicht einfach so sagen. Man muss ja schon einfühlsam auch auf diese Patienten eingehen, die ja oftmals auch mit sich selbst dann die Probleme haben. Mhm. Genau. Oder eben irgendwie ja, Ängste natürlich wie jeder andere haben. Also wir lachen manchmal über diese Dinge, weil wir das auch brauchen. Ne? In unseren Berufen sehen wir ja oft genug schreckliche Dinge oder Dinge, die uns auch noch zu Hause verfolgen. Und ich glaube, man darf das nicht falsch verstehen, dass man sich über irgendjemanden lustig machen will. Aber man muss eben auch so ein paar Sachen sich unter Kollegen erzählen können, die einen so ein bisschen nachhaltig beeinflusst haben, sodass man das auch verarbeitet. Ne?
Genau, ja. Genau. In der Hinsicht kann man ja dann auch wieder sagen, insbesondere bei bestimmten Krankheitsbildern brauche ich halt eventuell auch Hilfe. Mhm. Insbesondere, das hatte ich ja schon gesagt, wenn Frauen etwas beleibter sind oder wenn sie eine Herz- oder Niereninsuffizienz haben. Es staut sich einfach massig Flüssigkeit im Körper zurück und geht dahin, wo das Gewebe am weichesten ist und meistens dann auch am tiefsten sich befindet. Und dann staut sich das in den Labien. Habe ich dann auch noch eine Patientin, die gestürzt ist, was ja im Alter häufiger passiert, dann kann man auch die Patienten nicht in die Steinschnittlage positionieren, wo es dann am einfachsten ist, wo man den besten Einblick gewinnen kann, sondern dann kann ich halt nur ein Bein anstellen lassen oder muss mir dann Hilfe holen, dass jemand einerseits die Labien auseinanderhält, dass ich die beste Einsicht habe, desinfizieren kann und dann den Katheter alleine legen kann. Solche Individualfälle ist es halt auch wichtig und günstig, sich vorher in Kenntnis zu setzen und zu reflektieren, okay, jetzt brauche ich die Hilfe, anders geht's jetzt gerade nicht.
Ja, und sich dann eben auch wirklich so ein bisschen danach zu richten, wie kann der Patient sich überhaupt bewegen und nicht sagen, okay, die Patientin muss jetzt beide Beine anstellen, weil das so wird das gelegt, ne? Sondern dass man eben wirklich auch da mit dem Patienten arbeitet und guckt, was ist bei dem Patienten möglich. Und wenn eben es überhaupt nicht möglich ist, in der Rückenlage die Beine anzustellen, ja, dann muss man den Katheter eben in der Seitenlage legen, muss man sich eben was einfallen lassen. So,
genau, apropos ja Seitenlage. Genau. Ein Kollege von mir aus Berliner Notaufnahmezeiten, der hat eine Patientin mal, weil sie eben auch sehr kontrakt war, die Beine ziemlich zur Brust hochgezogen, kannte sich sonst nicht mehr richtig strecken. Der hatte den Katheter in Embryonalstellung dann sozusagen gelegt. Das funktioniert schon.
Genau, ja. Das ist gut zu wissen, dass es geht. Probiert habe ich selber noch nicht, aber das sind so Dinge, die man sich vorstellen kann. Naja, klar, da, so, mit sowas wird man konfrontiert. Ne? Patienten, die eben nur mal so liegen, wie sie liegen und auch nicht anders liegen können, weil es einfach zu sehr wehtut. Wer sind wir denn zu sagen, nein, das muss so? Dann müssen wir uns eben anpassen. Und es gibt ja Möglichkeiten. Man muss sich eben reflektieren und denken, okay, auch die Anatomie kennen, wie ist der menschliche Körper aufgebaut im Normalfall und dann überlegen, geht's technisch, dass ich da das in der Seite mache und was spricht dann dagegen? Ne? Wir haben ja vorhin schon gesagt, den Standard gibt's nicht, der sagt, auf der Seite liegen. Deswegen ja. Ich hatte auch mal einen Patienten, der hat sich dann zu mir gesagt, Schwester, ich habe hier ein Kabel von Ihnen im Bett gefunden und hat dann seinen Katheter hochgehalten.
Ich hoffe, mit Ballon noch dran und der Spitze, ansonsten müsste man nämlich eine Zystoskopie machen.
Es war alles noch dran. Ich frage mich, wie er das rausgekriegt hat, aber er hat es scheinbar gar nicht gemerkt, weil, wie gesagt, er dachte, es ist ein Kabel von meinem Gerät.
Ja, na, solche Patientenfälle passieren relativ häufig, insbesondere wenn sie älter, dehydriert sind und die Maßnahmen nicht richtig überblicken können oder es überhaupt gar nicht verstehen, weil sie vielleicht sogar eine demenzielle Erkrankung haben oder eine andere neurologische Grunderkrankung oder Leiden. Und ich hatte das auch mal, Patient wurde delirant in der Nacht und zog sich den Katheter auf Anschlag und hat dann seine Nagelschere genommen und hat die dann vor seiner Kuppe abgeschnitten und dann blieb halt das Restsegment drin. da denkt man dann auch so, okay, was machen wir jetzt? Urologen gab es nicht im Haus. Ist es ein zystoskopischer Notfall eigentlich? Mhm. Immer den Transport bekommen, einen Termin in der nächsten Klinik. Und er musste aber trotzdem eine Drainage haben. Also haben wir einen zweiten Katheter versucht zu legen und den auch entsprechend zu blocken. Es funktionierte, es lief erstmal so ein Stück weit, aber es war halt trotzdem nicht so gut wie vorher. Mhm. Und haben dann gewartet, bis der Transport dann da war und haben den Patienten dann wiederbekommen, als der Urologe dann mit der Zystoskopie fertig war.
Also ihr habt sozusagen den Katheter durch den Katheterrest geschoben.
Ja.
Ja klar, ihr konntet ja nicht mehr entblocken.
Mhm. Das hat sich wahrscheinlich selber entblockt, aber man kriegt ja, wenn das 20 Zentimeter im Körper sich befindet, nicht einfach so raus, ja, weil man sieht da nichts.
Ja genau, und man kann ja auch nicht noch ein Stück reinschieben, dass man sagt, ne, dass es sich dadurch wieder rausfädelt, weil man hat ja wahrscheinlich nichts mehr in der Hand.
Ja, genau.
Auf was für Ideen die Patienten kommen, oder? Mhm.
Ja, man muss auch zum Beispiel ganz doll aufpassen bei Patienten, die auf der Intensivstation liegen oder manchmal auch über die Notaufnahme reinkommen. Die kriegen ja, wenn sie einen Katheter bekommen, auch gerne welche mit Temperatursonde. Diese Kabel sind aber aus Metall und wenn Patienten in einen MRT kommen, muss man den vorher ziehen. Entweder die Temperatursonde und gucken, dass dann auch die komplette Sonde draußen ist. Das ist meistens so ein kleines spiralförmiges Drähtchen und vorne ist so eine kleine Sonde halt fixiert. Oder man wechselt den Katheter halt, weil durch dieses Magnetfeld wird in den Draht Strom influenziert. Und das macht natürlich Verbrennung im schlimmsten Fall. Und das erinnert mich an eine Story von einer Arbeitskollegin, die im Rettungsdienst tätig ist. Die hatte mal einen Patienten gehabt, der hat sich Drähte in die Harnröhre eingeführt, weil er das toll fand und hat die unter Strom gesetzt. Und das hat sich dann natürlich eingebrannt und hat die nicht mehr rausgekriegt. Und das sah dann halt aus wie so ein kleines Würmchen.
Oh nein! Nein!
Ja, deswegen, man muss wirklich aufpassen, mit was man arbeitet und dass es in manchen Situationen besser ist, denn doch mal das System zu wechseln.
Das war dann so ein Grillwürmchen, oder?
Ja, genau.
Und da einen Katheter dann reinzulegen im Nachhinein ist bestimmt auch herausfordernd.
Ja, sollte man auch nicht machen. Auch bei Polytraumata sollte man eher keinen Katheter legen, weil überall, wo in der Urethra dann Schäden vorhanden ist, kann es sein, dass ich das Urothel gänzlich schädige und das sich gar nicht mehr richtig zurückbilden kann oder heilen kann. Und dann müsste man von vornherein eine suprapubische Anlage machen. Es sei denn, der Patient ist so adipös, wo das nicht funktioniert, dann muss dann halt trotzdem transurethraler Katheter gelegt werden.
Ja, stimmt. Das ist natürlich auch ein Punkt. Suprapubisch und adipöse Patienten. Mhm.
Ja, man muss auch immer daran denken, Patienten, egal wie alt sie sind, haben auch ein gewisses Anrecht, was man ihnen zugestehen muss, auf Sexualität. Mhm. Bei einer Frau geht das noch, wenn der Katheter in der Urethra liegt, weil die sexuellen Gelüste kommen ja eher durch den Vaginalverkehr meistens zustande. Beim Mann, wenn die Urethra belegt ist, ist der Penis infunktionell. Das wird aber viel zu wenig berücksichtigt und auch von vielen Ärzten nicht richtig berücksichtigt, dass man eigentlich früher mal gesagt hatte, wenn ein Katheter längere Zeit liegen soll, dann eher auf eine suprapubische Anlage zu wechseln, weil es potenziell etwas hygienischer ist. Mhm. Auch durch diese Daueranlagen, durch diesen Dauerzug und Druck auf die Harnröhre kommt es auch dort zu Dekubitalgeschwülsten, sodass der Penis im schlimmsten Fall auseinanderklafft und es sieht aus wie ein aufgedecktes Eclairbrötchen im schlimmsten Fall. Ist jetzt unschöne Konstellation, auch so von der bildtechnischen Darstellung, aber so kann man sich das, glaube ich, am besten vorstellen.
Also bis vor kurzem habe ich Eclair eigentlich sehr gern gegessen. Ehrlich gesagt habe ich jetzt gerade keinen Appetit auf.
Es tut mir leid, vielleicht kommt es noch mal
wieder.
Nein,
es ist gut für die Figur, alles gut, es ist ja Sommer. Ja, also was einem eben so begegnet im medizinischen, pflegerischen Alltag, da können bestimmt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer alle etwas dazu sagen, auch unsere Studierenden, die sicherlich schon die wildesten Sachen erlebt haben oder noch erleben werden, auf die sie sich vielleicht freuen können, vielleicht auch bisschen Angst davor haben. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen Angst und vielleicht auch ein bisschen Angst nehmen, ein bisschen Freude wecken. Und wenn du jetzt nicht noch den einen oder anderen haarigen Fall für uns hast,
nein,
würde
ich
mich natürlich freuen. Aber bitte nicht mit Pfannkuchen, weil die esse ich sehr gerne.
Nein, kein Essensvergleich mehr. Nein, was mir mal ein Urologe gesagt hatte, ist, jeder sollte eigentlich auch einen Spülkatheter legen, auch wenn die kleinen Finger dick mitunter sein können, weil die ja größer 18 bis 20 Scherjär sind, meistens ja um die 4 bis 26 Scherjär, weil man eh nichts weiter kaputt machen kann. Wenn die bluten und die Harnröhre verlegt ist oder alles voller Eide ist, dann muss das raus. Ja, und auch wenn, ich nenne es nochmal, der Penis wie konzipiert ist durch das Dekubitalgeschwür, dass man den Harnröhreneingang eher am Becken hat, dann kann man das auch dort sozusagen katheterisieren. Da braucht man keine Angst vor haben, auch wenn es erstmal ein bisschen verstörend wirkt.
Vielleicht nochmal auf den Spülkatheter zurückzukommen, weil das hatten wir in der ersten Folge, glaube ich, gar nicht erwähnt. Das ist dann im Prinzip ein normaler Katheter. Der sieht genauso aus wie ein Dauerkatheter, nur hat ein Lumen sozusagen mehr.
Genau, der hat dann drei Lumen, einen sozusagen für die Abdrainage, einen für die Zuleitung, für die Spülflüssigkeit. Wobei man da sagen muss, wenn man den Zufluss nicht dann versperrt, dann wirkt er auch wie ein Abfluss, da läuft es natürlich dann auch wieder raus. Da gibt es dann extra Stöpsel für, um das zu verschließen. Und dann hat man natürlich den entsprechenden Stutzen, den Zulauf für die Blockung. Und an dem Katheter sind auch ein paar mehr Katheteraugen vorhanden, um eben die Spülmöglichkeit zu gewährleisten.
Ja, sind wir am Ende unserer dritten Folge sozusagen nochmal aufs Fachliche gekommen, um nochmal den kompetenten Rundumblick zu bringen. Enrico, ich bedanke mich recht herzlich, dass du dreimal den Weg an die Ernst-Abbe-Hochschule gewagt hast und in unser Podcast-Studio gekommen bist. Ja, und freue mich, wenn wir vielleicht nochmal zusammenkommen.
Das würde mich auch freuen,
ja. Um über Themen zu reden, die vielleicht auch unsere Studierenden erfreuen. Wir sammeln mal fleißig ein bisschen Input. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuhören und hören uns hoffentlich beim nächsten Mal.
Genau, bis bald wieder.
Tschüss.
Tschüss.
Das war eine Folge von Kaffee im Katheter, ein Podcast des Fachbereichs Gesundheit und Pflege an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena. Wenn sie euch gefallen hat oder ihr einen Wunsch habt, worüber wir hier einmal sprechen sollten, schreibt uns gerne eine Mail an podcast-gp@erh-jena.de. Ansonsten könnt ihr die Mail auch in den Shownotes nachlesen. Wir freuen uns drauf.